Herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist der Vorstand der NCL-Stiftung, Dr. Frank Sterm. Mit ihm sprechen wir über die Erforschung und Behandlung von Kinderdemenz sowie der Arbeit der NCL-Stiftung. Ja, herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm, lieber Herr Sterm. Und heute unterhalten wir uns über ein Thema, was ganz, ganz vielen Menschen noch gar nicht geläufig ist. Und das ist die Kinderdemenz. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Dankeschön.
Herr Sterm, im Grunde genommen kennen wir uns ja schon so ein bisschen, denn Sie haben eine Stiftung und damit auch das Glück, dass ganz viele Prominente und auch Künstler Sie bereits unterstützen. Und so hat Yando, das ist ja ein Bestseller-Autor, und ich im August war das, ne, ein Charity-Abend für Sie und für die Stiftung und vor allen Dingen für die Kinder initiiert. Und dieser Abend war wirklich von Herz geprägt, von vielen Menschen, viele Prominente, die kamen, die gesagt haben, Mensch, wir kennen das noch gar nicht und wir sind froh, jetzt darüber zu wissen und uns da auch ein bisschen engagieren zu dürfen. Und heute ist ja Welt-Alzheimer-Tag und mich würde an der Stelle einfach mal interessieren, inwieweit ist das Thema denn für Sie persönlich? Also welches Thema haben Sie damit?
Ja, also zum einen erstmal nochmal ein ausdrückliches Dankeschön für diese tolle Lesung an Sie, an Yando. Das ist natürlich eine riesige Hilfe, wenn Menschen auf dieses seltene Thema aufmerksam machen, denn die wenigsten Menschen wissen überhaupt, dass es Kinderdemenz gibt. Viele kennen Alzheimer. Und ja, am Welt-Alzheimer-Tag geht es darum, darauf aufmerksam zu machen. Und ja, ich habe auch einen persönlichen Bezug dazu, wie es wahrscheinlich vielen so geht. Bei mir war es so, dass meine Großmutter an Alzheimer litt. Und ich mich noch daran erinnere, so als Kind eben die Oma im Haus. Und man das aber auch nicht verstehen konnte, weil da eine Persönlichkeitsveränderung stattfindet. Orientierungslosigkeit dazu kommt. Und das hat mich natürlich immer über die Jahre auch bewegt, beschäftigt. Und dann war es so, nach der Schule hatte ich Zivildienst, das gab es damals noch und auch in der Zeit viel mit Menschen zu tun hatte, mit Angehörigen, wo Menschen irgendeine Form der Altersdemenz hatten. Und während des Studiums habe ich noch parallel in einer Tagespflege gejobbt, wo 80% der Tagesgäste irgendeine Form der Altersdemenz hatten. Also ein Thema, was uns eigentlich alle beschäftigt, denn es wird immer mehr Fälle geben. Denn das größte Risiko ist, an einer Altersdemenz zu erkranken, das Alter selbst. Wir werden alle älter und damit steigt auch das Risiko. Aber was die wenigsten Menschen eben wissen, ist, dass auch Kinder von Demenz betroffen sein können, dass es Kinderdemenz gibt. Und vielleicht schildere ich mal kurz den Verlauf dieser Krankheit, der sogenannten neuronalen Ceroid-Lipofuszinose. Kann sich kaum einer merken, auch nicht die Fachleute. Darum vereinfacht Kinderdemenz ausgedrückt, wobei man dazu sagen muss, Demenz ist ein Symptom unter mehreren bei dieser Erkrankung. Die betroffenen Kinder, die an der sogenannten juvenilen NCL leiden, die Kinder entwickeln sich bis zum Einschulalter ganz normal, ganz altersgerecht. Man geht zu diesen Uruntersuchungen bei den Kinderärzten, alles soweit okay. Und dann geht es relativ harmlos los. Die Kinder haben auf einmal eine Sehschwäche. Tim, der Sohn des Stiftungsgründers, der hatte zum Beispiel Probleme, R und P zu unterscheiden an der Tafel. Man ahnt da nichts Böses, geht zu den Augenärzten, Sehschulen, Optikern, meistens wird eine Brille verschrieben. Die hilft mir nicht, weil da die Zellen der Netzhaut absterben. Und es geht so weit, die Kinder erblinden innerhalb von 1 bis 3 Jahren, was schon schlimm genug ist. Und in der Phase die betroffenen Familien von Arzt zu Arzt rennen und verschiedene Fehldiagnosen sich anhören müssen. Sie bilden sich das ein, das Kind simuliert. Das ist die und die Augenerkrankung.
Das ist eine Lernschwäche oder sowas in der Art wahrscheinlich. Mhm.
Und so geht es dann quasi ja, weiter. In Deutschland gehen wir davon aus, nach dem Auftreten der ersten Probleme mit der Sehproblematik dauert es in der Regel 2 bis 4 Jahre, bis überhaupt die Eltern, was ihr Kind hat. Und parallel findet dieser geistige Abbau statt. Das heißt, es sterben auch Nervenzellen des Gehirns ab. Macht sich bemerkbar mit schulischen Schwierigkeiten. Auf einmal haben die Kinder Probleme mit dem Rechnen, Lesen, sich Sachen merken zu können. Zum Beispiel berichtete eine Mutter hier aus Berlin, deren Tochter Isabella an dieser Krankheit leidet, dass Isabella extrem frustriert ist, denn Isabella versucht, die Blindenschrift zu lernen und merkt, dass sie das immer wieder vergisst, dass sie sich das nicht merken kann, sie vorher eine gute Schülerin war und sich selber unter Druck setzt. Das heißt, diese Krankheit nimmt eigentlich den Kindern alle Fähigkeiten. Es geht dann weiter voran, es kommen epileptische Anfälle hinzu, motorische Probleme, die Schritte werden immer kürzer, die Kinder werden unbeholfener, fallen häufiger hin. Und im Teenageralter ist die Krankheit so weit vorangeschritten, dass sie in der Regel schon im Rollstuhl sitzen und auch irgendwann nicht mehr sprechen können, sich nicht mehr artikulieren können. Und sie werden alle schwere Pflegefälle. Im jungen Erwachsenenalter ist die Krankheit so weit vorangeschritten, dass dann die Eltern vor einer ganz, ganz schweren Entscheidung stehen, weil schwere Schluckbeschwerden auftreten und die Kinder, die jungen Erwachsenen irgendwann die Nahrung verweigern, weil sie Angst haben, sich wieder dran zu verschlucken. Und dann müssen die Eltern entscheiden, ob eine Magensonde gelegt werden soll oder nicht, um gegebenenfalls noch genügend Nahrung und Flüssigkeit zuzuführen. Wenn sie sich dafür entscheiden, dann können die jungen Patienten 20 bis zu 30 Jahre alt werden. Und wir gehen davon aus, dass es gibt da verschiedene Unterformen von NCL, dass ca. 700 Kinder in Deutschland an dieser seltenen Krankheit leiden und dass jedes Jahr so 20 neue Fälle dazukommen.
Herr Stehr, Sie haben sich ja mit der NCL-Stiftung der Erforschung einer der häufigsten Formen von Kinderdemenz verschrieben. Sie haben jetzt schon einiges beschrieben, aber wie kann ich mir das konkret vorstellen? Wie geht das dann weiter, der Krankheitsverlauf? Und wie gehen die betroffenen Menschen damit um?
Ja, ich selber bin eigentlich von Hause aus Biochemiker, Molekularbiologe. Die Stiftung selber wurde vor 20 Jahren von einem betroffenen Vater gegründet. Und weil eben bei seinem eigenen Sohn Tim NCL diagnostiziert wurde, auch nach anfänglichen Fehldiagnosen. Und es ist wirklich ein drastischer Verlauf der Krankheit und man muss dazu sagen oder auch immer sich vergegenwärtigen, ja, es ist eine seltene Krankheit, aber es sind sehr viele andere Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Die gesunden Geschwisterkinder, die Eltern, die Großeltern, der ganze Freundesbekanntenkreis, auch für die Lehrer und Lehrerinnen natürlich eine Herausforderung, die Pädagogen, weil ja die Lernkurve abnimmt aufgrund der einsetzenden Demenz. Das heißt, das ist eine sehr große Herausforderung für die Familien. Diese Krankheit wird autosomal rezessiv vererbt, das ist eine genetisch bedingte Erkrankung. Das bedeutet, Vater und Mutter sind beide Träger bzw. Trägerin der Krankheit. Sie wissen es nur nicht. Es kommt nicht zum Ausbruch der Krankheit bei ihnen. Jede, wir sind alle Träger bzw. Trägerin für mehrere Erbkrankheiten. Und ich kann Ihnen auch nicht sagen, für welche 15, 20 Erbkrankheiten ich selber Träger bin. Nur wenn Vater und Mutter beide Träger sind für NCL, ist es so, dass dann ein Risiko gegeben ist von 25%, dass das Kind diese Krankheit bekommt. Vorher sind meistens keine Fälle irgendwie aufgetaucht, also es trifft die Familien wirklich aus heiterem Himmel in Anführungsstrichen. Und Sie können sich vorstellen, dass später auftretende Symptome im Einschulalter, noch 2 bis 4 Jahre an Fehldiagnosen, dass dann auch jüngere Geschwisterkinder da sein könnten, die auch die Veranlagung haben, aber noch keine Symptome haben. So gibt es leider eben auch Familien mit mehreren NCL-Kindern. Daher ist es von der Stiftung her ganz, ganz wichtig, auch als Aufgabe Ärzte, Ärztinnen über dieses seltene Krankheitsbild zu informieren, Fortbildungsarbeit zu betreiben, damit eben eine adäquate humangenetische Beratung den Eltern, den Familien angeboten werden kann. Das ist ja eine richtige und wichtige Information, dass es sich eben um eine genetisch bedingte Erkrankung handelt. Zu wissen, wo der Fehler liegt und auch zu wissen, bei weiteren Kinderwunsch, man könnte auch sich darauf testen lassen. Man kann auch während der Schwangerschaft darauf testen lassen. Man hat aber auch das Recht auf Nichtwissen. Das sind ja alles wichtige Informationen. Und dann auch zu wissen, es gibt zum Beispiel auch eine Selbsthilfegruppe für NCL, die NCL-Gruppe Deutschland, die ganz, ganz wichtige Arbeit leistet, wenn es jetzt darum geht, um das Thema Trauerbegleitung oder auch Kinderfreizeiten zu organisieren. Oder die Krankenkasse lehnt mal wieder was ab im Bereich der Hilfsmittel, wie man Widerspruch einlegt. Also daher ganz, ganz wichtige Arbeit. Und das sind natürlich, wie gesagt, auch wichtige Informationen für die betroffenen Eltern, für die betroffenen Familien. Und ja, ich kann nur hervorheben, ganz, ganz wichtig eben diese Fortbildungsarbeit bei Ärzten, und Ärztinnen, gerade dieses Jahr fokussieren wir uns von der NCL-Stiftung aus auch auf die Schulmediziner. Denn die Schulärzten, Ärzte und Ärztinnen, die sehen die Kinder ja zwischen Kindergarten und Einschulung in einer Phase, wo vielleicht schon die ersten Symptome auftauchen könnten. Und einfach schon mal diese Ärzte und Ärztinnen auch für dieses seltene Krankheitsbild zu sensibilisieren, neben den Augenärzten, neben den Kinderärzten natürlich.
Absolut. Und Sie haben jetzt auch schon einiges erwähnt, aber was machen Sie ganz konkret mit der NCL-Stiftung?
Also im Bereich der Fortbildungsarbeit unter anderem Vorträge zu halten, Fortbildungen zu halten, denn Ärzte und Ärzte müssen sich fortbilden, CME-Punkte sammeln. Das heißt, da haben wir auch das Glück, zum Beispiel mit MedLearning, einer Online-Fortbildungsplattform, zusammenzuarbeiten, die netterweise das Ganze pro bono übernimmt. Wir gehen auf Kongressorganisatoren zu und fragen, ob nicht das Thema damit eingebunden werden kann. Das heißt, wir müssen nicht selber jetzt die Ärztefortbildung einen ganzen Kongress machen, sondern wir können da Referenten, Referentinnen entsprechend vermitteln. Oder auch zu gucken, gerade im Bereich der App-Entwicklung, Symptomfinder nennen sich manche, dann sicherzustellen, dass diese Symptomfinder auch so weit geschult sind, dass sie auch zumindest in die richtige Richtung lenken könnten, wenn es um NCL geht. Also da, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Der andere Punkt ist, dass wir auch schon in die Schulen gehen und die Schüler und Schülerinnen für seltene Krankheiten sensibilisieren. Im Biologie-Oberstufenunterricht ist es so, dass Bestandteil des Lehrplans Genetik ist. Und da setzen wir an und sagen, Mensch, hier, wir gehen nochmal auf Themen ein wie DNA, wie die Codesonde, wie auf autosomal rezessive oder dominante Vererbung und erklären dann ja, die Definition seltener Krankheiten und arbeiten mit verschiedenen Praxispartnern zusammen, nicht nur in Hamburg, wo die Stiftung ihren Sitz hat, sondern bundesweit. Hier in Berlin haben wir eine tolle Kooperation mit dem Gläsernen Labor und gerade kam auch ein neues Schülerlabor in Brakel in Nordrhein-Westfalen dazu. Und da wird quasi die NCL-Diagnostik nachgestellt. Die Schüler und Schülerinnen führen da PCRs durch. Mittlerweile hat, glaube ich, jeder von uns den Begriff PCR schon gehört, leider. Und die PCR ist selber schon viele Jahre ein wichtiger Bestandteil der Diagnostik für NCL. Das heißt, wenn man den Verdacht hat, würde man eine genetische Analyse machen und da kommt dann eben eine PCR zum Einsatz. Und das nutzen wir, wie gesagt, um auch praxisnah dieses Thema Diagnostik, Medizin den Schüler und Schülerinnen näher zu bringen. Das ist so der eine große Bereich. Wir versuchen natürlich auch, die Öffentlichkeit auf NCL aufmerksam zu machen. Und da ist mir auch ganz wichtig, dass wir auch immer wieder gucken, dass wir entsprechend kosteneffizient arbeiten. Das heißt, wir gehen auf Firmen zu, ob sie uns da zum Beispiel kostenlose Plakatflächen zur Verfügung stellen oder kostenlose Füllanzeigen auf TV-Sender gehen, ob sie unseren Social Spot kostenlos ausstrahlen. Das heißt also, wir investieren da kein Geld in die Vermarktung, in die Bewerbung dieser seltenen Krankheit, sondern versuchen auch hier wieder Unterstützer und Unterstützerinnen zu gewinnen. Und der Großteil der Spendengelder, der geht in die Forschung, in die Forschungsförderung. Da sind wir weltweit aktiv. Wir haben Forschungsprojekte in Stanford, in Cardiff, in Großbritannien, in Italien, das ist gerade neu dazugekommen. Wir hatten Projekte in Luxemburg, Israel und natürlich auch in verschiedenen Städten in Deutschland. Da muss man zusagen, Hamburg, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, da die Kinderklinik, das ist somit das führende klinische Zentrum für NCL neben Rochester in den USA, sodass da eine sehr hohe Expertise existiert. Da wird auch das sogenannte internationale Patientenregister durchgeführt, klinische Studien. Und wie gesagt, wir versuchen mit unseren Spendengeldern die Forschung voranzubringen, Forschungslücken zu schließen. Das heißt, wir gehen aktiv auf Labore zu und zeigen Schnittmengen auf zwischen dieser seltenen Kinderdemenz und eben anderen Forschungsgebieten, anderen Krankheiten. Denn da existieren eben diese Schnittmengen und versuchen darüber, neue Forscher und Forscherinnen zu gewinnen. Wir organisieren Nachwuchswissenschaftlern-Treffen, Kongresse auch in diesem Bereich, Workshops. Und ich glaube, das ist ungewöhnlich, dass wir eben als Stiftung nicht darauf warten, dass die Leute auf uns zukommen und einen Antrag einreichen, sondern weil wir eben selber Expertise im Bereich Forschung haben, auf diese Labore aktiv zugehen, was, glaube ich, ungewöhnlich ist für so eine kleine Einrichtung.
Absolut, absolut. Und Sie haben ja auch im Vorgespräch erzählt, dass Sie einfach auch weltweit Forscher verknüpfen, vernetzen und darauf hinweisen und auch Sie, die sich mit NCL eben damit beschäftigen, dass Sie diese wiederum dann auch damit unterstützen. Wie wichtig ist denn eigentlich die Arbeit von der NCL-Stiftung oder eben anderen, die in dem Bereich arbeiten, für insgesamt seltene Krankheiten?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Zum einen ist das, finde ich immer wieder erstaunlich, wie viel Kraft auch betroffene Eltern haben. Wie jetzt im Fall von Herrn Husemann, der dann vor 20 Jahren gesagt hat, ich möchte dieses Schicksal nicht so annehmen, ich möchte was verändern. Und dann mit der Hilfe von Roundtable Deutschland damals 2002 dann die Stiftung gegründet hat. Und damals, glaube ich, ein ungewöhnlicher Schritt war zu sagen, Mensch, wir bauen uns eigene Wissenschaftsexpertise auf und das erste Ziel soll sein, jemanden aus dem medizinischen oder naturwissenschaftlichen Bereich hauptamtlich zu engagieren. Und diese Stelle habe ich vor fast 20 Jahren bekommen. Und das zeigt sich immer wieder. Wir arbeiten eng zusammen mit anderen Stiftungen, mit einem ähnlichen Hintergrund, wo betroffene Eltern eben diese Stiftung gegründet haben, mit dem Ziel, Forschung voranzubringen in Niederlanden, in den USA. Und so gibt es eben auch Beispiele auch aus eigener Betroffenheit. Nehmen wir als Beispiel hier Michael J. Fox, der ja an Parkinson leidet und eine wirklich großartige Stiftung gegründet hat, seine Öffentlichkeit, seine Bekanntheit genutzt hat, um auf das Thema aufmerksam zu machen und die wirklich ein Vorbild sind, wenn es darum geht, um Stiftungen, Stiftungsförderung. Und gerade im Bereich seltener Krankheiten, muss ich sagen, können natürlich dann Stiftungen, Initiativen entsprechend auch viel bewirken. Wobei ich mir natürlich auch erhoffen würde, dass noch viel mehr vom Bund, vom Staat auch mitgefördert wird. Warum muss überhaupt eine Stiftung gegründet werden, damit eben seltene Krankheiten da mehr ins Rampenlicht gezogen werden? Das müsste man sich natürlich auch fragen. Aber ja, wir versuchen mit unseren Mitteln da die Forschung voranzubringen. Und was ich hier hervorheben möchte, ist eben auch das Potenzial, was da gerade gegeben ist bei diesen seltenen Krankheiten. Man kann von diesen seltenen Krankheiten unheimlich viel lernen. Das heißt, weg von diesem Schubladendenken, das ist die eine Krankheit, das ist die andere, sondern es gibt da ganz klare Schnittmengen. Erst vor ein paar Monaten ging es ja durch die Presse, Sie erinnern das vielleicht, dass Bruce Willis an der sogenannten frontotemporalen Demenz leidet. Die frontotemporale Demenz, FTD abgekürzt, macht ca. 8-11% der Demenzfälle in Deutschland aus. Also eine recht häufige Form. Und es gibt ganz verschiedene Gründe, warum FTD dann auftritt. Einen Grund kannte man schon recht lange. Wenn eine Mutation, eine Veränderung vorliegt in einem Allel des sogenannten Progranulin-Gens. Wir haben, vielleicht da haben wir mal kurz ausgeholt, wenn ich über ein Gen rede, zum Beispiel das Progranulin-Gen, da liegen immer zwei Kopien vor. Wir haben das immer zweifach vorliegen. Jedes Gen, was wir haben, liegt zweifach vor, sogenannte Allele. Man wusste, wenn ein Allel betroffen ist beim Progranulin-Gen, kommt es zu der frontotemporalen Demenz. Was man aber erst vor ein paar Jahren herausgefunden hat, wenn beide Allele betroffen sind, kommt es zu einer seltenen NCL-Form, zu CLN11. Das heißt, wir haben innerhalb eines Gens die Schnittmenge zwischen einer Kinderdemenz und einer Altersdemenz. Und es ist offensichtlich, dass beide Felder voneinander lernen können. Und wir hatten jetzt gerade kürzlich über ein Labor, was wir in Stanford fördern, wirklich eine herausragende Fachpublikation in Science, das ist ein sehr renommiertes Fachjournal, die gezeigt haben, eine ganz wichtige zentrale Funktion von dem sogenannten CLN5-Protein. Und das ist so zentral, dass es Auswirkungen haben wird auf andere neurodegenerative Erkrankungen, auf Alzheimer und andere NCL-Formen. Das heißt, ja, da sind ganz klare Schnittmengen und solche Schnittmengenforschung versuchen wir eben auch mit unseren Spendengeldern zu fördern.
Da komme ich auch gleich noch mal etwas detaillierter drauf zurück. Jetzt würde mich erstmal interessieren, mit welchen Partnern arbeiten Sie denn zusammen?
Also die Stiftung selber ist über die Jahre gewachsen. Und wir zum Glück in ganz verschiedenen Bereichen viele Unterstützer und Unterstützerinnen haben, sei es die sich ehrenamtlich engagieren, immer wieder einsetzen, denn uns ist eben auch wichtig zu gucken, wo können wir Spendengelder einsparen, damit wir eben einen hohen Prozentsatz der Gelder in die Forschung investieren können und wir auch seit vielen Jahren das sogenannte DZI-Prüfsiegel, das Spendensiegel tragen. Das muss jedes Jahr auch wieder neu beantragt werden. Und das heißt, über Freunde, Bekannte, die sich ehrenamtlich einsetzen, Grafikdesigner, IT-Support, Juristen, die helfen an der einen oder anderen Stelle und auch genauso Firmen, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Das Hamburg Marriott Hotel unterstützt uns schon seit vielen Jahren. Wir sind der Charity-Partner oder Spirit-to-Serve-Partner nennt sich es da. die stellen uns zum Beispiel jetzt gerade kostenlos Räumlichkeiten zur Verfügung für das Nachwuchswissenschaftlertreffen jetzt Ende September in Hamburg, inklusive Catering. Sie helfen uns bei unserer Benefiz-Kunstauktion, kommen damit vorbei. Und so gibt es ganz verschiedene Firmen, die uns da unterstützen in verschiedensten Bereichen und eben auch, wie Sie eingangs erwähnten, auch immer wieder prominente Unterstützer und Unterstützerinnen, was natürlich großartig ist, wie Yando mit seinen Kinderbüchern die Lesungen nutzt, um auf uns aufmerksam zu machen. Und wir uns auch wirklich riesig darüber freuen, dass unser langjähriger Botschafter und Schirmherr, der Jan-Josef Liefers, manche kennen ihn auch als Professor Börner aus dem Tatort, sich für uns seit vielen Jahren engagiert, was natürlich großartig ist. Und darüber natürlich das Ganze auch bekannter gemacht wird. Also daher sind da wirklich viele Menschen, Organisationen, andere Stiftungen. Es ist so, dass wir eben auch mit anderen Stiftungen gemeinsam diese Forschungsprojekte fördern. Sei es, dass die Joachim-Herz-Stiftung viele Jahre unseren Forschungspreis mitfinanziert hat, was eine große Hilfe war. Und auch andere Stiftungen, die da uns zur Seite stehen und auch Selbsthilfegruppen und auch Serviceorganisationen wie Roundtable und die Rotaria.
Ja, das ist ja genau. Und das war mir auch so aufgefallen, als wir begonnen hatten, den Abend in Berlin zu organisieren und alle gesagt haben, das ist nicht möglich, das ist mitten in den Ferien, da kommt eh keiner. Und Jan und ich machen wir trotzdem. Ja, und dann kam ja auch Christopher Groß, der mit das Hörbuch gestaltet hat. Dann hat die Sängerin gesagt, Henriette, ich bin auch dabei. Und dann plötzlich kam Maren Gilzer, Falk Willi Wild, also richtig viele Prominente. Tina Ruhland hat sich extrem dafür eingesetzt und es publik gemacht. Und der Raum war voll. Ja, eigentlich konnten da 50 bis 60 Leute rein und wir waren dann 92. Also es wurde sehr gemütlich, aber es hat auch gezeigt, wie viele Menschen wirklich gesagt haben, Mensch, das kannte ich nicht. Und so wie es mir in meinem Rahmen möglich ist, möchte ich gerne etwas dafür tun. Und so war es ja auch hier mit Business Talk am Kudamm, dass die gesagt haben, Mensch, kommt doch zu uns nach Berlin. Wir machen ein Interview. Wir möchten auch gern, dass dieses Thema einfach publiker wird. Jetzt ist es aber so, dass die Forschung an seltenen Krankheiten oftmals so den Ruf des Nischendaseins hat. Und so, wie Sie es gerade erwähnt haben, ist es aber so, dass diese Arbeit, also das auch leistet, dass eine Grundlagenforschung von ganz anderen Krankheiten beinhaltet. Wollen Sie da noch mal was dazu sagen?
Ja, neben den Schnittmengen, die es gibt, eben auch zu häufig vorkommenden Krankheiten, sei es gerade, wenn es losgeht mit der Sehproblematik, da ist es so, dass es auch klare Schnittmengen gibt zu anderen Augenerkrankungen, zu Retinitis pigmentosa oder zur altersbedingten Makuladegeneration, AMD. Was übrigens der häufigste Grund ist für Erblindung in den westlichen Ländern im Alter. Und da gibt es auch ganz klare Schnittmengen. Aber auch nochmal hervorzuheben, gerade die seltenen Erkrankungen, das ist wirklich Pionierarbeit, dass da manchmal wirklich neuartige Therapien wie die Gentherapie, wie eine Enzymersatztherapie dort das erste Mal auch probiert werden, ausgetestet werden. Also daher kann man da sehr viel lernen. Und Sie können sich vorstellen, die Schnittmenge zur personalisierte Medizin ist ja direkt gegeben. Bei den seltenen mit wenigen. Was kann man da alles lernen, eben für entsprechend die personalisierte Medizin? Daher, in meinen Augen ist in dem Bereich, dass da wirklich eine Vorreiterrolle gegeben ist und man immer wieder sich bewusst machen muss, dass man wirklich für viele da lernen kann. Und vielleicht nochmal zusätzlich, was Sie vorher erwähnt hatten, ich möchte es nochmal hervorheben, dieses nicht in der Theorie zu bleiben, sowohl bei der Forschung, aber auch genauso das bekannter zu machen, einfach zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig und daher auch nochmal ein großes Dankeschön, dass Sie da sich so eingesetzt haben.
Ja, ja, sehr gerne. Und da bin ich ein Fan von, dass jeder in seinem Rahmen, egal was es ist, wenn jeder etwas dafür tut, dann kann unglaubliche Dinge entstehen. Und genau das machen Sie ja auch. Die NCL-Stiftung informiert über verschiedenste Kampagnen und Sie haben das vorhin auch schon mal gesagt, dass Sie eben auch Fortbildung für Ärzte anbieten. Und jetzt, spätestens Sie, ich sehe Sie schon, interessieren sich ganz, ganz doll für das Thema und es fällt Ihnen schon ein, Mensch, dann könnte ich ja dies oder dies machen. An der Stelle, die sich jetzt dafür interessieren, wo kriegen Sie ganz, ganz konkrete Informationen?
Also am leichtesten ist es natürlich über die Homepage, über ncl-stiftung.de, sich einfach zu informieren erstmal. Da haben wir auch entsprechendes Informationsmaterial oder, da bin ich auch ein großer Fan von, einfach den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und in der Stiftung anzurufen. Also uns gibt es, man kann mit mir reden und jeder kann auch was tun in seiner Art und Weise. Natürlich neben der klassischen Spende, wir freuen uns natürlich darüber, da Unterstützung zu bekommen, aber um nur zwei weitere Beispiele zu nennen, in unserem Kuratorium ist zum Beispiel auch der Lutz Marmor, der ehemalige NDR-Chef, der jetzt gerade seine Hochzeitsfeier genutzt hat und er und seine Frau gesagt haben, wir verzichten auf Hochzeitsgeschenke, es soll lieber an die Stiftung gespendet werden. Gleichzeitig wird also auf uns aufmerksam gemacht, andererseits wir wirklich tolle Spenden bekommen haben. Also jeder kann da helfen oder ein weiterer ehrenamtlicher Botschafter, der Jan Hähnlein in Erfurt, der aus freien Stücken einfach gesagt hat, ich möchte darauf aufmerksam machen und einen Spendenmarsch ins Leben gerufen hat. Der wird nächstes Jahr zum 5. Mal stattfinden. Unglaublich, was der da auf die Beine gestellt hat. Mehrere hundert Leute hinkommen und dann für einen guten Zweck wandern. Jetzt am kommenden Wochenende hat er dann im positiven Sinne ein paar Verrückte um sich geschart, die dann einen 100-Kilometer-Marsch machen werden und dann parallel dafür dann sich noch weitere Spender, Sponsoren gesucht haben, die dann auch die Stiftung unterstützen, was natürlich phänomenal ist. Und ja, was liegt noch so demnächst an? Neben Wissenschaftlertreffen, was gerade Ende September wird in Hamburg der NCL-Kongress stattfinden, der internationale, organisiert vom UKE, für uns natürlich ganz, ganz wichtig. Vorgelagert machen wir unser Nachwuchswissenschaftlertreffen. Aber zum Beispiel am 4. Dezember findet dann in Großhansdorf in Schleswig-Holstein eine Benefizlesung statt von Hubertus Meyer-Burkhardt, der sich dann für uns einsetzen wird. Dann genauso der Hinweis, am 1. Februar nächsten Jahres werden wir eine Benefiz-Kunstauktion in Hamburg organisieren. Auch da freuen wir uns über Gebote oder Leute, die gerne hinkommen, kunstinteressiert sind und darüber uns unterstützen wollen. Also es gibt wirklich vielfältige Möglichkeiten und da gibt es noch 1000 weitere Ideen, einfach auf uns, auf mich zukommen, okay, und dann also, tauschen wir uns aus.
Langeweile kommt nicht auf, also der Terminkalender ist jetzt von uns allen schon gefüllt. Sie können eigentlich kaum mehr arbeiten, weil jetzt so viele Telefonate eintreffen werden. Ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich an dieser Stelle für das Interview und vor allen Dingen für Ihr Kommen nochmal bedanken. Und wenn ich jetzt frage, wie kann man diese Arbeit unterstützen, glaube ich, haben Sie richtig viel gesagt. Also jeder kann in seinem Rahmen kreativ sein, ein Lied, ein Song darüber schreiben, ein Gedicht, ein Trödel veranstalten und darauf aufmerksam. Da gibt es eigentlich gar keine Ausreden. Ich kann nichts, jeder kann, jeder sollte. Und schauen Sie mal auf die Homepage. Ich sage ganz, ganz liebes Dankeschön und bis ganz bald.
Vielen, vielen Dank.